Herzlich willkommen zum facettenreichen Podcast Das Herz einer Frau. Kommunikation, Emotionen und Temperamente. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und heute ist die allererste Folge zum neuen Jahr. Und deshalb möchte ich euch allen da draußen erstmal ein wunderschönes 2019 wünschen. Und ich hatte dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr nicht die Möglichkeit, mir irgendwelche Vorsätze zu machen. Aber ich möchte zwei Rituale mit euch teilen, von denen mir Freundinnen erzählt haben, die ich wunderschön finde, mit denen man beginnen kann in 2019. Und davon ist ein Ritual eines, dass ihr immer Dinge, die euch gut gefallen haben oder die euch beeindruckt haben oder ja, die euch einfach Spaß gemacht haben, entweder auf einen Zettel schreibt oder vielleicht hattet ihr Konzertkarten, also Dinge, die klein sind, die ihr aufheben könnt und die macht ihr in eine riesengroße, so eine, wie sagt man dafür, also nicht ein Marmeladenglas, größer als ein Marmeladenglas und da schmeißt ihr dann diese Zettel rein. Und am Ende des Jahres, das könnt ihr am, also Silvesterabend selbst machen, vielleicht sogar mit Freundinnen zusammen oder Freunden oder mit eurem Partner oder Familie, holt ihr einen Zettel nach dem anderen raus. Und dann seht ihr, was das Jahr über alles auch Schönes passiert ist, wenn man manchmal den Blick für die schönen Dinge verloren hat. Das ist das eine Ritual. Und das andere Ritual, ein bisschen aufwendiger, das ist dann Ende des Jahres, so eine Art Vision Board zu machen. Sich wirklich hinzusetzen mit ein paar Zeitschriften, da dann kleine Bilder rauszureißen oder rauszuschneiden und sich Gedanken zu machen, was wünsche ich mir denn von 2019? Das habe ich damals tatsächlich 2017 gemacht und da ist sehr, sehr viel passiert und viele Dinge, die auf diesem Vision Board aufgetaucht sind, sind dann auch in meinem realen Leben wieder aufgetaucht und das hat mich dann schon sehr, sehr berührt. Aber, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, wir gehen immer mit so vielen Vorsätzen und Ansprüchen ins neue Jahr, so nach dem Motto, jetzt muss ja alles besser werden und jetzt esse ich noch gesünder oder überhaupt gesund, ich mache viel mehr Sport, ich gehe nicht mehr so viel weg, ich konzentriere mich mehr und. Und ich frage mich dann manchmal, ist das nicht, macht das nicht schon einen wahnsinnigen Druck auf einen, wenn du gleich schon das Jahr damit beginnst, was du alles anders machen musst. Und dann sind es auch meistens so viele Dinge, die man alle anders machen möchte. Und dann verliert sich das im Jahr, im Laufe des Jahres und am Ende ist man von sich selber vielleicht auch enttäuscht, weil man merkt, Mist, das habe ich jetzt wieder mal nicht so hingekriegt. Deshalb ein Tipp an dieser Stelle. Ich habe mir dieses Jahr tatsächlich keine Vorsätze gemacht, weil ich gemerkt habe, dass genau das, was ist, dass ich das dann versuche, alles auf einmal zu machen und mir einfach gesagt habe, ich möchte in diesem Jahr wirklich bewusster bei mir sein, mir auch so kleine Zeitfenster für mich nehmen und es muss nicht unbedingt eine bestimmte Sache sein, sondern es kann auch einfach sein, dass ich sage, keine Ahnung, ich sitze morgens da und schreibe vielleicht Tagebuch oder vielleicht mache ich einen kleinen Spaziergang oder ich nehme mir mehr Zeit für meine Freunde und ich habe das bewusst nicht definiert. Ich habe nur gesagt, ich möchte am Tag und seien es nur 5 Minuten ein Zeitfenster für mich haben, wo ich was mache für mich und wo ich wirklich merke, ich komme raus und ich fühle mich danach wohler. Genau, also so viel zum Jahre, zum Beginn des Jahres 2019 und wie ihr ja alle mitbekommen habt, das Herz einer Frau ist online gegangen, dasherzeinerfrau.de und das war mein großes Baby für 2018 und inzwischen gibt es Online-Reisen. Insgesamt sind es im Moment 3 Reisen für 2019, denn die eine Reise ist schon ausgebucht. Und wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, dann gerne auf meiner Seite gucken, www.dasherzeinerfrau.de/reisen. Unter anderem geht es wieder nach Frankreich, in die Nähe von Toulouse, in dieses wunderschöne Center Chezanne. Da freue ich mich total drauf und wir werden das Sein, die Kunst des Seins entdecken, aber auch die Göttin in uns. Also schaut da gerne mal rein. So, jetzt komme ich zu meinem heutigen Gast. Ich habe mit Stefanie Öffner das Interview geführt. Es ist schon länger her. Und ich glaube, es war Oktober 2018 und wir haben aber bewusst gesagt, jetzt hier Anfang des Jahres geht diese Folge online. Und Stefanie ist eine digitale Nomadin und hat das digitale Nomadencamp zusammen mit ihrem Freund geleitet. Und ich habe gedacht, wow, was für eine Mega-Frau und was für eine bombastische Organisatorin, wie sie auch mit uns umgegangen ist, wie sie uns Starhub quasi nicht nur gezeigt hat, sondern auch drumherum alles organisiert hat. Das hat, ja, es hat mich einfach unglaublich berührt. Darüber hinaus ist Stefanie seit über 8 Jahren unterwegs. Ein Großteil dieser Zeit zusammen mit ihrem Freund Nick, mit dem sie auch zusammen die Travel University hat. Sie hat lange als virtuelle Assistentin gearbeitet und hat aber auch so viele, viele Dinge auf diesen Reisen erlebt, ist immer noch beim Reisen. Das heißt, sie hat eine Beziehung, reist dabei, arbeitet und bringt das alles irgendwie zusammen, lebt ihre Leidenschaft, ist eine unglaublich passionierte Frau. Und ich freue mich jetzt, euch dieses Interview heute vorstellen zu dürfen. Ganz, ganz viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das Herz einer Frau. Mein Name ist Kim Jasmin und ich sitze hier mit Stefanie Öffner. Die ist als Reisende seit 8 Jahren unterwegs und verdient tatsächlich beim Reisen sogar ihr Geld. Und gleichzeitig gehört sie einer Community an, die nennt sich DNX. Und ich freue mich erstmal riesig, dass du hier, dass es klappt, hier in Dahab. Wir sitzen, wir haben die Berge um uns herum. Das ist wunderschön.
Das stimmt. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Steffi, lass uns mal so in der Zeit zurückreisen. Ja. Du hast, ich kann mir vorstellen, dass es vielen da draußen so geht, die hören das und die sagen so, ja, wie, also du bist 8 Jahre da reisend unterwegs. Hattest du vorher ein Leben und wie sah dieses Leben aus? Und was hat dich dann dazu bewegt, zu sagen, ich packe die Koffer und ich fange jetzt einfach mal ich verändere mein ganzes Leben und schmeiße erstmal alles in Deutschland hin?
Ja, wie hat sich das entwickelt? Also ich habe 10 Jahre lang beim Zahnarzt gearbeitet, also ein ziemlich normales und für mich langweiliges Leben. Aber 2010 ist da so ein bisschen was passiert. Also auf meiner zweiten Fernreise in Thailand habe ich halt gemerkt, dass ich irgendwie so ein bisschen mehr Fern- als Heimweh habe. Und hatte dann auch das erste Mal so richtig Kontakt mit Menschen, die länger im Ausland sind. Ja, Backpacker oder irgendwie Menschen, die ein Auslandsstudium gemacht haben. Und dann dachte ich mir, krass, ich würde es irgendwie auch total gerne machen, hatte da aber irgendwie überhaupt gar keine Möglichkeit gesehen, weil ich war halt einfach so in meiner, in meiner Bubble in Deutschland, festen Job und Wohnung und also es war ja alles da. Ich habe aber dann ziemlich schnell gemerkt, dass es irgendwie jetzt nicht so erfüllend ist und dass da auf jeden Fall noch mehr sein muss. Und habe dann, ich war damals auch noch in einer Beziehung gewesen, die war dann zu Ende und habe mir dann gedacht, krass, jetzt kann ich endlich wirklich genau das machen, auf was ich Lust habe und habe dann ziemlich schnell so meine erste Reise geplant und die ging eben für ein Jahr erstmal nach Australien und
aber hattest du da, also ich kann mir jetzt vorstellen, die erste Frage, die jetzt so kommt, ist, du hast ja so deine Verpflichtungen in Deutschland.
Ja.
Und dann kann ich mir auch vorstellen, so wie du das jetzt beschreibst, vielleicht war das Umfeld auch erstmal überhaupt nicht begeistert. Also wie hast du das geschafft, dich da auch nicht zurückziehen zu lassen?
Wie ich es geschafft habe, ist, dass ich erst, das Ganze für mich geplant habe. Also natürlich erstmal im Kopf umgesetzt und habe dann tatsächlich schon die Flüge gebucht und alles und habe dann erst meiner Familie, meinen Freunden und natürlich meinem damaligen Chef erzählt, was ich vorhabe. Und diesbezüglich gab es dann natürlich auch kein Zurück mehr, weil ich glaube wirklich, hätte ich das vorher erzählt, dann hätte ich mich vielleicht noch mal so ein bisschen beeinflussen lassen, ja, so als Frau alleine. Ich meine, gut, ich war damals 26, aber das war dann ganz gut, weil ich eigentlich genau wusste, dass ich das machen möchte und nur, dass jetzt irgendwie, klar, meine Mutter, die war fix und alle, als ich erzählt habe, ich gehe jetzt für ein Jahr reisen. Aber im Endeffekt hat es sich dann natürlich auch für mich gefreut und mich unterstützt. Aber natürlich, klar, will man seine Tochter lieber bei sich zu Hause haben, anstatt irgendwo am anderen Ende der Welt direkt halt. Weil es ist ja wirklich, ja, jetzt nicht gerade ums Eck. Und als ich zum Beispiel meinem Papa erzählt habe, das finde ich immer ganz witzig, habe ich mich getroffen mit ihm zum Essen und habe gesagt, ich muss dir was erzählen. Und dann habe ich eben von meiner Idee oder was heißt von der Idee? Es war ja schon umgesetzt, dass ich für ein Jahr nach Australien gehe. Und er hat es überhaupt nicht verstanden. Ja, aber warum jetzt ans andere Ende der Welt? Also warum jetzt Australien? Ich meine, geh doch lieber nach Italien, da kann ich dich besuchen, wenn was passiert. Und da habe ich nur echt total einen Lachflash bekommen und habe gesagt, Papa, also das ist, ne?
Hat er dich besucht in Australien?
Nee, also ich habe tatsächlich Besuch bekommen von 2 Freundinnen in dem Jahr, aber meine Familie nicht. Mhm. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, ich dachte ja auch wirklich, es bleibt bei einem Jahr und dann bin ich wieder da. Ich war ja auch nach einem Jahr wieder da, aber da ging es eigentlich ziemlich schnell wieder los und weiterreisen und so weiter.
Und hattest du in dem Jahr, also was war so das Erlebnis, was dich vielleicht dahin sogar geführt hat, dass du gesagt hast, so könnte ich mir ein Leben vorstellen, also aus dem Koffer lebend? Und wie war das, als du da nach Deutschland zurückgekommen bist und tatsächlich wieder losgestartet bist?
Also ja. Was war die erste Frage gerade
nochmal? Die erste Frage war gewesen, ob es so ein Erlebnis gab, wo du wusstest, das könnte dein Leben werden. Also das ist jetzt nicht nur einfach mal so ein Jahr im Ausland, sondern da könnte mehr draus entstehen.
Also ich würde nicht sagen, dass es so ein Moment war. Ich habe eigentlich von Anfang an gemerkt, dass ich mich halt gerade auf dem richtigen Weg befinde oder dass es halt, wie gesagt, noch mehr da draußen gibt und was ich jetzt gerade quasi erlebe. Es war ja jetzt auch keine Reise, das ist ja wirklich mein Leben gewesen. Ja. Also es ist ja mein Leben, das Reisen. Aber ich würde sagen, im direkten Moment jetzt nicht, sondern ich habe dann gemerkt, so, boah, irgendwie rennt mir voll die Zeit davon. Ich hatte zwar 12 Monate, aber habe dann gemerkt, so, die Zeit geht trotzdem verdammt schnell um. Ich meine, Australien ist ein großes Land. Ich hatte viel vor, habe auch gearbeitet und so weiter, also mit dem Work-and-Travel-Visum. Und habe dann schon fast so den Countdown so nach unten gezählt. Ja. So, oh nein, nur noch 6 Monate, nur noch 5 Monate. Und wusste dann schon so, es wird zwar nach Hause gehen, weil ich den Flug habe und will dann auch aus Weihnachten und Silvester mal wieder zu Hause sein, aber dann war mir schon relativ klar, dass es dann wieder losgehen wird.
Und was waren dann so, also bevor ich zu der zweiten Frage komme, aber was waren dann so Jobs, die du gemacht hast? Also hast du dich dann richtig mal ausprobiert und hast dann gedacht, so jetzt will ich mal gucken, was da eigentlich noch so existiert? Oder war es dann eher so, du hast halt das genommen, was kam, um dann weiterreisen zu können?
Ja, also ich wollte definitiv keinen Job beim Zahnarzt oder so finden, sondern halt einfach, ja, der Erfahrung und des Geldes wegen sowas wie Bartender oder in einem Café habe ich gearbeitet oder, oh Gott, ich habe die verschiedensten Jobs gemacht. Auf dem Markt habe ich mal gearbeitet, habe Obst und Gemüse verkauft, also so ein Obst- und Gemüseschreier. Ich habe auch mal geputzt. Fürs Putzen verdienst du in Australien das meiste Geld. Das ist der absolute Wahnsinn, kriegst du Cash in Hand irgendwie. Und dann lass es noch ein Feiertag oder ein Wochenende sein, dann kriegst du noch mal mehr in die Hand. Und es war halt einfach nur der Zweck, dass ich, umso mehr Geld ich habe, desto länger kann ich reisen. Weil es war natürlich auch eine Challenge für mich, mit dem Geld so richtig umzugehen, während du reisen bist. Und Australien ist halt schweineteuer.
Ja.
Ja. Und deswegen war ich dann schon auch so ein bisschen fast dazu verpflichtet, irgendwie vor Ort noch ein bisschen Geld dazu verdienen zu können, weil ich wollte ja natürlich auch was erleben. Ja, ich habe meinen Tauchschein gemacht, ich bin Fallschirm gesprungen, solche Sachen halt, und es kostet natürlich auch ein Schweinegeld, und deswegen war es dann ganz cool, dass ich vor Ort auch arbeiten konnte. Und wie gesagt, ich habe 10 Jahre beim Zahnarzt gearbeitet, kannte nie irgendwas anderes. Und deswegen hat es mich so fast schon ein bisschen so in den Fingern gejuckt. So, oh mein Gott, irgendwie Bartender würde mich mal voll interessieren. So einen einfachen Job, wo du halt jetzt nicht irgendwie, also nichts Seriöses halt einfach. Mhm. Sondern einfach mal so, so einen Backpacker-Job wollte ich haben. Und das hatte ich und das war mega cool.
Ja. Und als du dann nach Hause gekommen bist, also wir spulen jetzt vor, es war Weihnachten, Silvester, du bist zu Hause. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass denn die ersten Stimmen waren, so, liebe Steffi, wann kommst du denn jetzt zurück? Das war jetzt ja bestimmt nur so ein Jahr. Was ist in dir vorgegangen und was hat sich dann verändert, weil du gesagt hast, du bist ja danach gleich wieder los?
Ja, also du meinst, wie es sich angefühlt hat, wieder nach Deutschland zu kommen?
Ja, und dann, wann der Moment kam, dass du gesagt hast, okay, ich werde hier nicht bleiben, sondern es geht weiter.
Na, das wusste ich ja eigentlich schon, bevor ich zurückgekommen bin. Also habe dann direkt auch meiner Mama gesagt, so, Mama, ich komme im Oktober 2011 wieder zurück, aber ich kann dir gleich sagen,
ich gehe wieder.
Es wird wieder losgehen. Ich weiß noch nicht wann und wohin und wie, aber es wird wieder losgehen. Und diesbezüglich war es dann auch einfacher, wieder zurückzukommen, weil ich schon wusste, ich komme jetzt nicht nach Deutschland und fange jetzt wieder einen festen Job an und schon gar nicht irgendwie beim Zahnarzt oder so, sondern ich bin zurückgekommen. Es war halt irgendwie ein blödes Datum, es war halt Ende Oktober. Ich meine, gut, es war ja natürlich auch gut, ein Jahr vorher im Oktober loszureisen, um den ganzen Winter zu skippen, aber umso blöder war es natürlich, nach einem Jahr zurückzukommen, wo du wirklich ein Jahr irgendwie nur Sonne und strahlende Menschen um dich hattest und dann kommst du zurück nach Deutschland und dann ist halt ekelhaftes Wetter und die Menschen sind schlecht drauf und alle Depri-Stimmung. Und dann kommst du zurück, braun gebrannt und bist voller Lebensenergie. Und dann zieht es dich halt so komplett in die Realität zurück,
sage ich mal. War das wirklich für dich so krass?
Er war schon, ja, schon. Aber wie gesagt, ich hatte ja zum Glück schon die weiteren Pläne, dass ich wieder reisen gehen werde. Und das habe ich dann eben, ich habe mich einfach busy gehalten, ja. So in Sachen, hey, wo könnte ich jetzt als nächstes hin und so weiter. Und dann wusste ich auch, ich glaube, im Februar ging es dann weiter. Also ich war dann knapp 3 Monate in Deutschland und ja. Dann ging es da auch schon weiter. Also das war dann okay.
Und so rein organisatorisch, also wie hast du das dann zum Beispiel, wenn ich... Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, da ist jemand draußen, der sagt, okay, also ich hätte da schon mal Lust, das auszuprobieren. Ja. Und hast du dann zum Beispiel nur eine Auslandskrankenversicherung gehabt oder wie hast du dich zum Beispiel so steuertechnisch und so organisiert? Oder?
Ja, gut, also ich muss sagen, 2010, da gab es wirklich noch nicht so viele, ich sage jetzt mal, Gleichgesinnte oder ja. ich habe niemanden gekannt, der schon mal so eine Reise oder eine Weltreise gemacht hat, ja, also ich war da aus meinem kompletten Bekanntenkreis die Erste und habe mir das irgendwie alles halt so selber, ja, mir die Infos irgendwo geholt, also ich habe wirklich ja immer noch in meinem Job gearbeitet, ja, bis kurz bevor ich reisen gegangen bin und es war dann irgendwie so die Extrameile, nach der Arbeit dich hinzusetzen und zu sagen, hey, jetzt muss ich halt gucken, wie ich das mit den Versicherungen mache und so und dann habe ich mir die fette To-Do-Liste geschrieben und habe die dann über die Monate halt abgearbeitet und ja, diesbezüglich hast du dann eben eine Auslandskrankenversicherung, habe ich dann eben für ein Jahr abgeschlossen und ist schon ein Haufen, also ein Berg, was du abarbeiten musst, wenn du halt ein Jahr lang nicht in Deutschland bist. Aber ich liebe ja organisieren, deswegen fand ich das dann auch irgendwie toll, so die To-Do-Liste abzuhacken, so ja, yeah, geil und die Reise rückt immer näher und ja.
Ich habe gerade nur so, wie kam gerade nämlich in dem Moment so, du bist danach dann direkt wieder los und was ist dann passiert? Also, dass du wirklich gesagt hast, so, weil ich meine, 6 Jahre erstmal zu reisen und noch gar nicht so genau zu wissen, so, hattest du Momente, wo du Angst hattest, zum Beispiel, wo du gedacht hast, so, wie soll ich jetzt hier weitermachen?
Momente, wo ich Angst hatte. Also ich sag mal so, meine erste Reise war ja komplett alleine, meine zweite Reise auch, also die zweite Reise ging ja dann nach Kuba, Mexiko und in die Staaten. Und dann bin ich ja wieder zurückgekommen und bin dann für die nächste Reise mit meinem Freund zusammen losgereist. Also seit Ende 2012 reisen wir zusammen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir immer 24/7 jede Reise alles, ne, nur noch im Zweierpack oder so, sondern wenn jetzt der eine irgendwie Bock hat, was weiß ich, eine Motorradtour durch Vietnam zu machen, dann reise ich mit einer Freundin durch Kambodscha oder solche Sachen. Deswegen, also es gibt auch viele Momente, wo ich komplett alleine bin. Aber ich sage jetzt mal, Momente, wo ich Angst hatte, das ist jetzt irgendwie schwierig zu sagen. Also du meinst jetzt, weil ich vielleicht als Frau alleine unterwegs war?
Gar nicht
war,
als
oder?
Frau, sondern mehr so dieses, wie es weitergeht oder wie...
Ach so, du meinst es so zukunftsmäßig?
Zukunftsängste, ja. Danke für die Nachfrage.
Zukunftsängste. Also ich muss sagen, ja, schon. Und... Klar, gerade wenn du auch deinen festen Job kündigst, auch obwohl ich gedacht habe, es wird nur ein Jahr sein, ist es ja trotzdem so ein Ding, wo du dir sagst, ey, ich komme nach einem Jahr wieder und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber ich wusste nur, dass ich auf keinen Fall da weitermachen möchte, wo ich vorher war. Deswegen war es mir einfach wichtiger, in dem Moment einfach frei zu sein für dieses Jahr und du kommst zurück und irgendwie eine neue Tür wird sich schon öffnen. Ich weiß, das ist irgendwie immer nur so ein blöder Spruch, aber ich muss sagen, dass es von Anfang an immer... so war, dass sich immer irgendwie eine neue Tür geöffnet hat und ich sage jetzt mal so, diese Zukunftsängste, ich glaube, das kriegt man so fast auch eher ein bisschen...
Wenn man in der sicheren Job ist.
Ja, oder halt von Menschen nahestehenden, die sich natürlich auch Gedanken über dich machen, so die Eltern oder ne, was ist mit der Rente und was weiß ich. Solche Sachen, aber ich habe da jetzt eigentlich überhaupt keine Zukunftsängste, weil wie gesagt, es war 2010, als ich losgereist bin, jetzt haben wir 2018. Ja. Ich habe noch nie auf der Straße schlafen müssen. Ich bin da immer so ein bisschen Überlebenskünstler und es öffnen sich immer neue Tore.
Und du hast jetzt gesagt, seit 2012 reist du mit deinem Freund zusammen.
Ja.
Stelle ich mir also zum einen auch sehr herausfordernd vor, weil man ja sehr nah auch zusammen
ja.
ist. Wie du sagst, ihr lasst euch auch eure Freiräume.
Ja.
Aber was ist so das Geheimnis, dass das funktioniert? Also, weil jeder hat ja auch andere Interessen, vielleicht auch andere Länder, die einen interessieren. Also, wie geht ihr da ran?
Wenn
Wenn ihr zum Beispiel, sagen wir mal, ihr seid jetzt hier in Dahab und ihr wisst jetzt nicht, wie es weitergeht als nächstes, lad mich mal in deinen Kopf ein.
Also, also das Ding ist, dass wir halt wirklich von Anfang an, also genau, als wir uns kennengelernt haben, war es halt so, dass ich gerade von meiner einjährigen Weltreise zurück war. Was heißt Weltreise? Es war ja ein Jahr Australien. Und Nick war gerade von seiner zweijährigen Weltreise zurück. Und dann haben wir uns erst kennengelernt, also in Würzburg, in unserer Heimat auch.
Das ist halt auch ein Zufall, oder?
Ja, voller Zufall. Und ich muss sagen, 2011, da gab es halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, kaum Gleichgesinnte, die auch irgendwie reisen waren. Und wir haben uns halt kennengelernt und dann war es halt wirklich mal so ein Gefühl von, ja, verstanden zu werden. Ich meine, klar, meine Freunde haben sich auch immer dafür interessiert, was war der schönste Ort, den du gesehen hast und so weiter. Aber ich glaube, so richtig die Verbundenheit hast du halt wirklich mit jemandem, der auch, ja, deren Leben auch halt das Reisen ist, sozusagen. Und
ja, weil du dich so reinfühlen kannst.
Genau.
Also verstehe total, was du meinst.
Das
du merkst sofort, ob du dich mit jemandem unterhältst, der selber halt auch schon irgendwo unterwegs war und vor allem offen unterwegs war. Ja. Oder jemand, der halt einfach mal reist und,
Ja, ist kein Urlaub, ne, sondern
du lebst ja
das Reisen, genau. Das ist mein Leben, genau. Und was wollte ich erzählen? Genau, und dann haben wir uns kennengelernt, aber am Anfang war es halt erstmal so, boah, geil, ein Gleichgesinnter und so. Und dann hat man sich halt getroffen und dann, ja, wurde es halt dann doch irgendwie so ein bisschen mehr. Und dann haben wir gemeint, ach komm, wir könnten mal versuchen, zusammenzureisen. Ja, und wie Nick immer so schön sagt, das versuchen wir jetzt seit 2012.
Aber ja, erfolgreich.
Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind auch selber reingewachsen. Was ich halt auf jeden Fall gut finde, ist, dass wir beide vorher reisen waren, alleine, und jetzt quasi dieses gemeinsame Reisen miteinander auch entdeckt haben oder ja, da einfach so zusammen reingeschlittert sind. Und wir haben angefangen in Mexiko zusammen, 2012 eben, aber auch komplett ohne Plan. Wir haben auch gesagt, wir versuchen das jetzt. Wir haben jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang komplett alles geplant, was wir wann, wo, wie machen, sondern wir haben einfach so reingelebt in den Tag und haben immer aufs Neue entschieden, was macht man, oder was machen wir morgen, wo übernachten wir, wo gehen wir als nächstes hin? Das muss ja auch irgendwo immer ein bisschen stimmig sein, ne? Diesbezüglich haben wir uns eigentlich von Anfang an recht gut verstanden. Also gleiche Interessen, sage ich mal. Aber wir haben uns da auch nie Druck gemacht, von wegen, wir müssen jetzt. Also es hat sich dann, wann waren wir das erste Mal getrennt reisen? Also das war auch auf dieser Reise, wo wir in Mexiko angefangen haben. Da waren wir dann irgendwann in Ecuador. Ich glaube, das war da das erste Mal, wo wir gesagt haben, wir reisen getrennt so ein bisschen, weil, naja, die Interessen gehen auch so ein bisschen auseinander, wie gesagt. Und ich bin dann schon mal früher nach Peru runter, Machu Picchu und so. Und er war noch ein bisschen länger in Ecuador geblieben und so weiter. Und dann trifft man sich halt einfach wieder, ob das jetzt ein paar Wochen sind. Ich glaube, das längste, wo wir getrennt reisen waren, war dann 2 Monate. Aber ich muss ehrlich sagen, das hält die Beziehung auch echt frisch, ja. Und wieso sollte man, wenn der eine Interessen hat, was dich jetzt nicht unbedingt interessiert, wieso sollte der andere das dann nicht umsetzen? Ja. Ne? Deswegen, wir wollen uns da auf jeden Fall auch unsere Freiheiten geben und ich glaube echt, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept halt auch für eine gesunde Reisebeziehung, weil du bist ja wirklich 24/7 zusammen.
Ja.
Du musst ja alles miteinander entscheiden, also alles bis aufs Kleinste. Ja? Du weißt, wie oft dein Partner aufs Klo geht am Tag.
Also das ist, klar.
Und nee, aber ich glaube, da haben wir dann echt so ein gutes Rezept für uns gefunden, dass wir halt viel gemeinsam machen, aber auch getrennt reisen gehen.
Wenn es noch 2 weitere Dinge gäbe, die du so als Tipps draußen einer Frau gibst, die jetzt zum Beispiel entscheidet, mit ihrem Partner länger zu reisen, neben dem, sich gegenseitig Freiheit zu geben, gibt es noch 2 weitere, wo du sagst, so, das ist auf jeden Fall gut, wenn man das irgendwie mit beachtet oder...
Puh. Naja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, also Freiraum geben ist einfach das A und O, weil sonst kann man sich halt echt ziemlich schnell auch auf den Sack gehen, ne? Ist ja ganz klar.
Ihr kommuniziert aber wahrscheinlich auch ehrlich miteinander, dass man jemand sagt,
Fall.
Du gehst mir gerade auf den Sack, ich brauche jetzt Zeit für mich, ja?
Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, jeder hat ja so ein bisschen eine andere, der eine braucht mehr Freiheiten, der andere weniger. Mir reicht zum Beispiel auch, dass ich sage, ey, keine Ahnung, ich lege mich jetzt heute mal in die Sonne und lese ein Buch oder so. Und dann kommst du ja auch schon mal irgendwie auf komplett andere Gedanken und dann trifft man sich wieder und dann Ne? Also, dass man halt einfach so, ja, Zeit für sich, Quality Time, dass man sich da irgendwie nicht schleifen lässt. Und ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man irgendwie versucht, jemandem was recht zu machen halt. Weil dann bist du ziemlich schnell unglücklich, der Partner aber glücklich, weil genau das gemacht wird, was der Partner möchte, so ungefähr. Also, ja, aber jetzt so, dass ich sagen kann, Tipp 1, 2, 3 ist gerade ein bisschen...
Vielleicht kommt es noch.
Genau.
Wenn ich meine, das mit dem Freiheit geben, hängt ja auch viel mit Kommunikation zusammen.
Absolut.
Und letzten Endes auch, dass man, oder dass du bei dir bist, dass du sagen kannst, so, ich möchte aber gerne was anderes machen.
Ja.
Ich musste gerade so dran denken, als ich 2011 auch mit meinem damaligen Freund gereist bin und das hat halt nicht funktioniert, interessanterweise.
Okay.
Weil wir eben irgendwie so viel Zeit miteinander verbringen wollten, aber festgestellt haben, dass die Interessen so stark auseinandergehen.
Ja, krass.
Und ich glaube, beide Seiten dann Kompromisse gemacht haben, womit sie sich eben nicht wohlgefühlt haben am Ende. Und halt auch, wie du sagst, dieses Aufeinanderhocken die ganze Zeit,
ja,
ist, glaube ich, auch nicht das Gesündeste. Aber sich dann, wenn man dann doch mal ein paar Stunden hat, wo jeder was für sich macht, und dann freut man sich auch abends wieder aufeinander.
Genau, genau. Also es muss ja jetzt auch gar nicht irgendwie über Wochen oder Monate die Trennung sein, also die räumliche Trennung, sondern auch wirklich, dass man halt sagt, keine Ahnung, so wie du reitest ja gerne, dann gehst du irgendwie reiten und man trifft sich am Abend zum Abendessen oder so. Sowas, so Kleinigkeiten auch schon. Jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Das ist mir gerade entfallen. Vielleicht kommt es mir ja wieder.
Wenn es kommt, dann haust es einfach rein.
Ja.
Dann seid ihr 6 Jahre erstmal gereist.
Nee,
genau. 6 Jahre waren es dann 6 oder 4?
Also seit 2010 unterwegs, ja, seit 2012 zusammen sozusagen unterwegs.
Und dann 2016, ja, hat sich nochmal was ganz Neues bei euch ergeben. Das wäre nämlich jetzt auch mal eine Frage. Wie verdient man denn beim Reisen dann am Ende sein Geld, um weiterreisen zu können? Weil ich meine, es ist ja nicht nur so, dass ihr einfach 6 Jahre lang durchgehend am Stück nur unterwegs wart und nie gearbeitet habt.
Wäre schön
so
gewesen.
Also wie habt ihr das angegangen?
Also am Anfang war es wirklich viel über Work and Travel eben. Also als Deutscher hast du ja die Möglichkeit auf dem Work and Travel Visum in Australien, Kanada und in Neuseeland.
Mhm.
Und wie gesagt, diesbezüglich waren wir ja vorab schon in Australien alleine und habe da gearbeitet, also wirklich viel gearbeitet und auch gutes Geld verdient. Und in Neuseeland haben wir dann zu zweit gearbeitet für ein halbes Jahr, haben viel Geld verdient. Aber das ist halt eben das Vor-Ort-Bleiben und dort Geld verdienen. Aber 2016 sind wir eben das erste Mal auf ein DNX-Camp gestoßen. Also DNX quasi... Ja, da handelt es sich um digitale Nomaden, Menschen, die ortsunabhängig ihr Geld verdienen. Und da gibt es eben ja überall auf der Welt verteilt DNX-Camps, also auf dem wir uns jetzt auch gerade befinden in Dahab. Und es ist eben so, dass man wirklich 10 bis 14 Tage miteinander verbringt und sich die ja einfach komplett kreativ miteinander auslässt. Weil wie gesagt, ich habe beim Zahnarzt gearbeitet, ich war dann irgendwie 6 Jahre reisen und ich wusste überhaupt nicht, wie ich ortsunabhängig Geld verdienen sollte.
Mhm.
Und auf dem DNX-Camp bin ich eben darauf gekommen, was mache ich denn eigentlich gerne? Und ich liebe halt wirklich organisieren und so weiter oder halt auch Events organisieren. Und auf dem DNX-Camp eben kam es dann dazu, dass ich angefangen habe, als virtuelle Assistentin zu arbeiten. Also virtuelle Assistentin kann man jetzt mal kurz und knapp sagen, sowas wie eine Online-Sekretärin.
Mhm.
Weil im Endeffekt muss man ja wirklich nicht neben seinem Chef oder im Vorzimmer sitzen, um miteinander arbeiten zu können, sondern ist ja eigentlich egal, ja, ob du irgendwie jetzt in Australien sitzt oder in Österreich oder was weiß ich wo. Und wenn du kommunizieren möchtest, geht es ja über Skype oder es gibt ja mittlerweile so viele Tools. Und das ist dann eben aus dem DNX-Camp bei mir entsprungen, dass ich angefangen habe, ja, als VA zu arbeiten, sodass ich wirklich Reisen mit Arbeiten verbinden kann. Und dort hat sich dann auch direkt ergeben, dass Nick und ich, also mein Partner und ich, direkt auch Ende des Jahres das erste DNX-Camp geleitet haben.
Mhm.
Also als Camp-Manager sozusagen. Und so schnell rutscht man wirklich in komplett neue Schienen rein.
Also ich kann nur als Teilnehmerin des DNX-Camps sagen, wir haben uns heute auch so ein bisschen über Organisation und so weiter unterhalten, aber dass das also eine unglaublich tolle Plattform ist, um Gleichgesinnte zu treffen,
ja,
Ideen zu bekommen, wie man überhaupt ortsabhängig ist. Es gibt ja nicht nur die virtuelle Assistentin, die sogenannte VA, sondern es gibt ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. und gleichzeitig halt auch solche Aspekte wie finanziell, also wie kann man sich ein passives Einkommen aufbauen, sodass man auch zum Beispiel mal 2-3 Monate gar nicht arbeiten muss und reisen kann. Wir haben über Zeitmanagement gesprochen. Ich glaube, das ist aber auch was für jeden Arbeitnehmer. Wie kann man sich dann wirklich gut zeitlich einteilen, sodass man dann auch Raum für sich oder für Familie, Freunde hat?
Ja.
Gott, wir haben so viele unterschiedliche Sachen. Und diese Mastermind finde ich mit auch die tollste Sache, wo du ja dann auch das für dich das VA gefunden hattest damals, dass man wirklich zusammensitzt und einfach mal guckt, so, wo stehe ich gerade und wo würde ich gerne hin? Ich habe aber keine Ahnung, wie komme ich da hin? Und dann sind da vielleicht 10, 20 andere, die einfach mal 20 Minuten dir Input geben und du kriegst ganz tolle Ideen.
Und es ist halt ein absolutes Geben und Nehmen. Und es ist jetzt nicht sowas wie, ich verrate jetzt nicht, wie das geht, weil ich habe selber lange genug gebraucht, um das rauszufinden, sondern es ist einfach so ein Geben. So, hey, du kannst dir die Zeit sparen, mach das so. Zum Beispiel, ja. Also das ist halt schon immer echt ganz cool, dass das so eine Community ja entsteht und dass jeder einfach das Beste für den anderen auch möchte und ihm einfach Tipps gibt oder, hey, keine Ahnung, hey, hast du schon mal daran gedacht, das so zu machen? Oder, ich meine, wir haben uns ja vorhin auch ewig unterhalten, wo auch wieder neue Ideen entsprungen sind. Und das ist einfach, das ist so eine Community, die echt wie so zu einer Familie schon zusammenwächst, muss ich sagen. Also ich bin halt seit Anfang 2016 eben dabei und das ist, wenn dann irgendwie die DNX stattfindet, jedes Jahr in Berlin, das ist wie so ein Klassentreffen, ja. Also, das ist total geil.
Und könnte da jeder rein? Also, oder muss ich eine gewisse... Also, muss
ich rein?
Jetzt zum Beispiel mich bei der DNX anmelden oder bei einem DNX-Camp jetzt bei euch im nächsten Jahr.
Ja.
Also, hat da jeder die Möglichkeit oder muss ich gewisse Standardvoraussetzungen haben?
Also, ich sage jetzt mal, auf die DNX-Konferenz kann jeder. Vielleicht, wenn man am Anfang erstmal sagt, ey, da würde ich jetzt gerne mal reinschnuppern. Ja. Was machen die da eigentlich, diese komischen digitalen Nomaden so? Da kann man reinschnuppern. aber ich sage jetzt mal, so ein DNX-Camp ist halt schon so ein bisschen intensiver einfach, weil da geht ja wirklich, das geht ja um jede einzelne Person, man geht auf jede Person ein. Voraussetzungen braucht man eigentlich soweit keine. Also selbst als ich das erste Mal auf das DNX-Camp gegangen bin, war es ja auch so, ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was ich machen möchte. Wie könnte ich denn bitte ortsunabhängig Geld verdienen? Ich hatte ja auch null Ahnung und bin so da reingeschlittert. Also wenn man da Bock hat drauf, dann kann man da sich auf jeden Fall anmelden.
Ja, wir haben ja jetzt auch zum Beispiel jemand dabei, der zwar in einem festen Job ist, aber halt parallel dazu gerade gründet und vielleicht auch ein bisschen unabhängiger arbeiten möchte. Also insofern, ja, gibt es da ganz... Und das finde ich das Spannende, dass du hier halt siehst, was für unterschiedliche Geschäftsmodelle auch möglich sind. Was man vielleicht, wenn man jetzt in Deutschland irgendwie mit den Freunden zusammensitzt, würde man da niemals drauf kommen.
Das heißt,
also... Nee. Großartig, ja.
Kreative Köpfe und komplett bunt gewürfelte Gruppe einfach. Und das ist halt immer so. Und das ist echt, also es ist jetzt mittlerweile mein, lass mich überlegen, 6. oder 7. Camp. Und ich nehme aus jedem Camp nochmal was mit. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, so, ich war jetzt einmal da, es ist jetzt alles in trockenen Tüchern, ich weiß genau, wo ich hin will, zack, bumm, zack, sondern... Ja, du entwickelst dich ja auch weiter und dann beim nächsten Camp hast du vielleicht ein anderes Thema oder und dann die Leute, die du kennenlernst, die dich mega inspirieren. Also ich bin selber Fan von DNX Camps, obwohl ich der DNX Camp Manager bin. Also ich finde es super.
Und du hast ja jetzt für dich, also so willst dich so ein bisschen von der VA-Assistenz auch wegentwickeln, hast du es eigentlich schon?
Ja.
Weil du wirklich, kann ich auch nur sagen, hier das Camp ist super organisiert und du willst jetzt irgendwie gucken, dass du da mehr so in diesen Eventmanagement-Bereich reingehst. Und es gibt jetzt tatsächlich auch ein Projekt mit der Stella von 22 Stars.
Ja.
Magst du dazu mal ein bisschen mehr erzählen? Also was wird da im nächsten Jahr kommen?
Okay, genau. Also wie du schon angesprochen hast, ich habe da so, ja, nicht nur eine Schiene, was ich mache, sondern verschiedene Sachen und unter anderem eben auch das. Und zwar war ich dieses Jahr im März in Uganda gewesen. Eine Freundin von mir aus Holland, die Stella, hat da zwei Projekte ins Leben gerufen. Das ist einmal 22 Stars Jewelry, also Schmuck hergestellt aus recyceltem Papier.
Das machen wir ein Bild noch von.
Genau, es ist wunderschön, schön bunt. Ja. Und zum anderen ist es eben 22 Stars Foundation, wo eben, ja, wo wir auf der Suche sind nach Sponsoren, damit die Kinder aus den Slums langfristig in die Schule gehen können. Und dieses Jahr im März war ich dann eben 3 Wochen da bei ihr und habe sie unterstützt, oder besser gesagt die zwei Projekte unterstützt. Und ja, also ich muss sagen, die Zeit war schon, also irgendwie schon life-changing, muss ich sagen.
Warum?
Ich weiß nicht. Also ich war zwar vorher schon mal irgendwie in Afrika, Tansania, Sansibar und so weiter, aber das war eher so, ja, eher Urlaub machen. Mhm. Aber da bist du ja wirklich so richtig in engen Kontakt mit den Locals und bist dann auch in den Projekten drin und in den Slums und einfach so ein krasses Gefühl. Ich glaube, ich hatte das irgendwie vorher noch nie. Also wenn ich so durch die Slums laufe, die Menschen, obwohl die echt so viel krassen Scheiß durch den Norduganda-Krieg mitmachen mussten, was die halt irgendwie für eine Lebensfreude ausstrahlen. Und es ist irgendwie so eine gewisse Energie, wenn du das durchläufst. Und das ist, oh, das hat mich irgendwie echt so ein bisschen gefesselt, muss ich sagen.
Gibt es da einen Moment, an dem du dich noch so, vielleicht irgendwas mit einem Kind oder irgendwo, wo du so, wenn du da zurückdenkst an die Zeit, wo du vielleicht auch noch Gänsehaut bekommst?
Also da gibt es eigentlich viele, nicht nur einen. Aber ja, also vielleicht ist das eine, wo es ein bisschen herausstrahlt. Das war eigentlich direkt am ersten Tag, als ich angekommen bin, habe ich so ein kleines Mädchen gesehen und ich weiß nicht, das war irgendwie so ein ganz gewisses Gefühl, als ich sie gesehen habe, so mein Gott, wer ist dieses Mädchen, und habe mich dann befragt, wer sie ist und ja, wie so Liebe auf den ersten Blick, ja. Und dann hieß es, ja, das ist doch die Tracy, die Nachbarin von 22 Stars, ist 3 Jahre alt und so. Und ich so, oh mein Gott, die ist, ne? Ich so, ja, ich will dieses Mädchen sponsoren. Ja. Und jetzt geht sie halt in die Kindergarten-Class. Und das Coole in der Kindergarten-Class ist, dass, ja, also du sitzt da eigentlich wirklich schon wie in der Schule an Tischen, Stühlen und lernst dann schon Englisch oder irgendwelche Basics fürs Leben, sodass vielleicht die Kinder wirklich so schnell wie möglich aus diesem Hamsterrad der Armut rauskommen können. Und ja, also Tracy ist halt schon so ein Punkt, wo ich denke so, oh Gott, also ich kann es kaum erwarten, wieder zurückzugehen. Also die hat so ein bisschen mein Herz gestohlen.
Süß.
Ja, wow. Voll toll.
Also was wir auf jeden Fall machen, wir machen den Link da rein. Und ja, das Projekt, was du jetzt mit Stella machst,
ja,
ist quasi...
Ach genau. Ja, genau. Da war ja noch was. Ja, und zwar war das so, ich war dieses Jahr im März für 3 Wochen da und mein Partner, der Nick, hat und ich, wir haben ja eine Reise-Abenteuer-Show auf die Beine gestellt, die nennt sich 6 Jahre Weltreise, Nick als Lücke im Lebenslauf, und da touren wir schon seit über 2 Jahren durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein, und wir haben innerhalb der 2 Jahre jetzt, ich glaube, 65 Shows gehabt und um die 18.000 oder 19.000 Zuschauer, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Die Tour ist jetzt auch gerade erst zu Ende gegangen, deswegen muss ich mir da die Statistik nochmal genau angucken. Und auf dieser letzten Sommertour, die jetzt eben vor ein paar Wochen erst geendet hat, hat Nick gemeint, ey, hättest du vielleicht auch Bock, irgendwie einen Part zu übernehmen, weil bisher war es eben immer so, ich habe alles, alles organisiert als Eventmanagerin und er ist derjenige, der auf der Bühne steht, weil er ist einfach... geborene Rampensau, du kennst ihn ja, was ich jetzt nicht so bin, und habe mich da immer relativ wohl gefühlt so im Hintergrund, und dann hat er gemeint, ey, sag mal, du erzählst immer und von Uganda und da hat sich ja echt einiges für dich getan und hast du nicht Bock, da was zu übernehmen auf der Bühne? Und ich habe halt dann gesagt, nein, und war mir dann sicher, auf keinen Fall. Also, ne, also Nick hat mich sonst schon auch immer auf die Bühne geholt am Schluss und hat sich bedankt und noch so habe ich ein Foto gemacht, so von dem Saal, und da war es schon immer so, ja, wie so ein unangenehmes Gefühl, so, oh, hoffentlich kann ich noch ganz schnell runtergehen. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mann, aber eigentlich würde ich gerne diese Geschichte von Uganda ja in die Welt bringen, aber dafür muss ich auf der Bühne stehen. Und dann dachte ich mir so, scheiße, ich glaube, so manchmal, an manchen Punkten im Leben sollte man so ein bisschen seine Komfortzone verlassen, ja. Und habe dann wirklich nochmal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ach komm, das machst du jetzt. Weil hätte ich es nicht gemacht, dann hätte ich es, glaube ich, im Nachhinein bereut. Ja. Und ich hatte jetzt wirklich die Möglichkeit, innerhalb von 6 Wochen auf 15 Shows vor über 3000 Menschen zu sprechen und diese Geschichte von 22 Stars so ein bisschen zu erzählen, und habe halt mega viel Feedback bekommen. Also klar, also Interessenten, dass sie ein Kind sponsoren möchten oder auch selber vor Ort mal hingehen oder den Schmuck kaufen und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, hey, eigentlich könnte ich doch so einen Social Impact Trip organisieren, dass ich quasi auch vor Ort mit dabei bin, weil viele Menschen haben mich angesprochen und haben gesagt, ich würde gern rübergehen, auch nach Uganda, aber vielleicht nicht alleine oder wie ist denn das? Und die Unsicherheit, ich meine, wenn man noch nie wirklich, ich sag mal, im tiefsten Afrika war, hat man natürlich schon so gewisse Bedenken. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, dann organisieren wir eigentlich so einen 10-Tages-Trip. Da sind Stella und ich vor Ort und wir werden halt viel Zeit in den Projekten verbringen mit den Kindern und auch die Ladies mit dem Schmuck unterstützen und so. Und ja,
cool.
Da haben wir jetzt erstmal so ein bisschen rausgehorcht in meine, ja, ich sag jetzt mal in meine, ja, Follower oder Menschen, die mir folgen, mein Blog so ein bisschen folgen. Und da war jetzt echt, war schon viel Interesse da.
Ja.
Und wenn alles so klappt, dann wird im Mai nächstes Jahr der erste Social Impact Trip so stattfinden.
Cool, auch das packen wir unten rein. Also keine
genau.
Sorge, falls gerade jemand gesagt hat, cool, da will ich mehr wissen, da könnt ihr dann auf jeden Fall auch Steffi mit anschreiben.
Mir fällt gerade noch was ein. Das hätte ich vielleicht vorhin schon mit einbauen sollen, weil, wie gesagt, ich habe viele solche Projekte und so. Weil wir jetzt gerade auch beim Thema Reisen sind. Nick und ich, wir haben ja auch dieses Jahr die Travel University ins Leben gerufen. Das ist quasi, ja, ein Online-Kurs, wo man wirklich von Anfang an seine komplette Reise aufbaut. Also wenn du jetzt sagst, hey, ich würde irgendwie gerne reisen gehen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Dann haben wir einfach alles niedergeschrieben und in Videos gepackt. Also wirklich, es gibt ich glaube 11 verschiedene Kurse und da geht's los von der allgemeinen Vorbereitung über Mindset, Finanzierung, Budgetierung. Zum Beispiel, es gibt auch einen ganzen Kurs, die Rückkehr. Ja, also wie ist es, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, weil da denken ja die meisten auch nicht dran. Oder Frauenreisen Solo, das ist der größte Kurs von allen, wo auch wirklich so komplette Details mit eingearbeitet wurden. Und genau, also wenn da Interesse da ist, wenn jemand sagt, ich hätte jetzt voll Bock zu reisen, aber ich traue mich nicht oder ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist ja schon ein Riesenberg, den man abarbeiten muss, bevor es losgeht, ist die Travel University einfach so das perfekte Produkt, um sich da wirklich gut
das
vorbereiten
ist super
zu können.
Cool, auf jeden Fall, auch einfach um so eine Sicherheit zu haben, vor allem für die Frauen da draußen, die dann auch sagen, hey, ja, ich würde es doch gerne mal alleine machen.
Ja.
Und ich bin persönlich auch schon in Indien alleine gereist. Also es ist nicht so, in Südamerika war ich alleine.
Ja.
Also wenn ich dann manchmal höre, so ja, aber pff, da passiert ja so viel. Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt wirklich sehr, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Und auch in Indien zum Beispiel habe ich damals einen jungen Mann und seine Mama kennengelernt. Die haben mich im Zug angesprochen bei so einer Überfahrt nachts. Und dann hat er nur, also die Mutter hat sich Sorgen gemacht um mich, dass ich da so alleine unterwegs bin, also
echt,
total
oder?
Süß.
Cool.
Und dann haben sie gemeint, ob ich nicht in Delhi bei ihnen übernachten will. Und ich war halt erstmal so ein bisschen so Herzklopfen und ich so, wie jetzt bei euch da übernachten? Ich kenne euch doch überhaupt nicht.
Ja.
Also es war eigentlich so einerseits dieses bei den Locals sein zu können und andererseits aber irgendwie so dieses, will ich da überhaupt so tief rein?
Ja.
Ich habe mich letztlich dafür entschieden. Wir sind
Mega.
Dann in so einen Slum gefahren.
Ach, geil.
Und er hat mir wirklich sein Zimmer überlassen und ist dann mit seiner Mutter ins Zimmer. Und ich habe da so mit das Indien pur erlebt, wie ich sonst nie erlebt hätte. Aber ich gebe zu, ich hatte Herzklopfen.
Auf jeden Fall.
Also.
Aber ich glaube, es war jetzt mal der Moment halt auch, dass es eine Frau war, ne? Anstatt ein Mann. Bei einem Mann wäre man jetzt wahrscheinlich nie mitgegangen. Aber ich meine, eine Mutter mit ihrem Sohn.
Richtig,
geil.
Also wenn da jetzt ein junger Mann
Mega.
Zu mir gekommen wäre, so nach dem Motto, du arbeitest, bist ja alleine unterwegs und so. Ich bin gerade in einem heiratsfähigen Alter. Wie sieht's aus? Hast du einen Ring oder nicht?
Ja.
Nein, also das ist,
also, das ist echt... Mega coole Entscheidung gewesen.
Also fand ich echt süß. Aber
ach, cool.
Ich habe, bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, kennst du dieses Gefühl, travel-müde, also reisemüde zu sein? Dass du wirklich irgendwie denkst, du bist gar nicht mehr aufnahmefähig, wenn du Leute triffst? Weil ich habe vorhin ja auch zu dir gesagt, ich erlebe dich und Nick so super offen. Eure Geschichten erzählt ihr voll mit Herz.
Ja.
Also nicht so, dass man denkt, Mann, jetzt erzählen sie die Geschichte schon zum 20. oder 100. oder 300. Mal.
Ja.
Und ihr seid auch offen für die Geschichten anderer. Also das heißt, ihr lasst doch die Leute so in euer Herz rein. Gibt es auch die andere Seite dazu?
Also auf jeden Fall gibt es auch Momente, wo man richtig diesen, ich sag, Travel Blues hat. Das war zum Beispiel, als wir in Zentral- und Südamerika gereist sind. Wir haben dann eigentlich beide gemerkt, da waren wir gerade in Kolumbien. Ach, Schwachsinn, wo waren wir denn da? Egal, auf jeden Fall waren wir in irgendwelchen Ländern und dann, ne, man will ja doch gewisse Sachen sehen und mach dann extra irgendeinen Trip irgendwo hin, um irgendwas zu sehen. Und du kommst an einem Ziel an und denkst dir, ach schön, ja, und was machen wir jetzt? Und dann denkst du dir, ey krass, irgendwie weiß ich das jetzt gerade gar nicht zu schätzen, weil du halt komplett overloaded bist. Mhm. Also irgendwann kommt man automatisch an den Punkt, dass es wirklich zu viel ist oder wenn du halt wirklich zu schnell dann auch reist. Und dann haben wir uns gesagt, ey, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal irgendwo einen Spot finden, wo wir mal ein bisschen abschalten können und runterkommen können. Ich weiß, für viele hört sich das an wie ein Luxusproblem, aber man will ja das Reisen auch weiter genießen, ja. Und ich will ja jetzt nicht irgendwie das Ganze nur durchziehen, damit ich irgendwie mehr Länder aufzählen kann, sondern ich will es ja wirklich erleben. Mhm. Und da haben wir gesagt, ach komm, mal gucken, wo wir jetzt hingehen. Und dann sind wir wirklich in so einem kleinen Fischerort gelandet in Ecuador. Weit und breit nichts außenrum. Und da haben wir dann für 2 Monate gelebt und haben in einem Hostel gearbeitet, wo wir dann quasi auch keine Ausgaben hatten und in dem Hostel übernachten konnten. Und da haben wir wirklich 2 Monate lang, ich glaube, ich habe noch nie so viele Bücher gelesen. Mhm. Und Nick war auch ganz, ganz viel surfen und man hat viel Freizeit und das hat einem echt mega gut getan. Und nach den 2 Monaten ging es dann wirklich so frisch aufgeladen mit Energie wieder komplett weiter und dann hat man auch die Sehenswürdigkeiten wieder irgendwie zu schätzen gewusst.
Also ich weiß gar nicht, ob das so ein Luxusproblem ist. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, einfach voll zu sein, ja, weil so viele Eindrücke oder selbst Stress in der Arbeit oder so. Ich meine, das Vollsein kann ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen geschehen und dann sich aus dem Geschehen mal rauszuziehen und einfach zu sagen so, ja, okay, ja, ich bin jetzt erstmal nicht erreichbar oder so.
Ja.
Die meisten fahren halt dafür dann in Urlaub, um abschalten zu können.
Genau, also die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen, das ist mega wert.
Cool, dann erstmal an der Stelle vielen Dank, Steffi.
Danke dir.
Meine 3 Abschlussfragen.
Oh Gott.
Ach Gott.
Du hättest mich vorbereiten können.
Ich weiß, aber dann, dann hättest du sie vorbereitet.
Ja,
dann
ist okay.
Viel schöner. In einem Satz, was bedeutet Frau sein für dich?
Frau sein?
Mhm. Das ist gemein, ich weiß. Das ich habe schon viele Frauen gehabt, die mich angeguckt haben. In einem Satz. Du darfst auch 2 oder 3 Sätze haben.
Was bedeutet Frau sein für mich? Also auf jeden Fall also da hast du jetzt wahrscheinlich echt schon die unterschiedlichsten Antworten bekommen, ne? Ich versuche jetzt gerade, also
es ist kein falsch und richtig.
Es springt jetzt gerade nicht unbedingt irgendwas so bam in meinen Kopf, aber
stell dir mal deine kleine süße 3-jährige Maus vor dir vor und die würde dich fragen so: Du bist eine Frau, was ist schön daran, Frau zu sein?
Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt sage, wohlfühlen im eigenen Körper. Mhm. Ja, vielleicht. Ja. Oh Gott, gute Frage. Wenn ich sage, das Leben wertschätzen, hat es nichts mit Frau zu tun, ne?
Aber vielleicht für dich schon.
Ja. Ja, dann ist es das vielleicht. Wertschätzen und auf jeden Fall auch viel Qualitätszeit mit sich selber verbringen.
Mhm.
Ja, das fällt mir jetzt gerade so ein.
Das sind tatsächlich auch die 3 Dinge. Das war die nächste Frage. Was ist schön an Frau sein? 3 Dinge, die schön sind an Frau sein.
Siehst du?
Du hast vorhin gesagt, du hast in diesen 2 Monaten, oder was heißt vorhin, vor 2-3 Minuten gesagt, dass du in diesen 2-3 Monaten so viele Bücher gelesen hast.
Ja.
Gibt es aktuell für dich ein Buch, was dich total inspiriert hat, was du gelesen hast oder noch am Lesen bist, was du empfehlen könntest?
Ich könnte einen Autor empfehlen. Mhm. Kennst du wahrscheinlich John Strelacki?
Nein.
Nein?
Nein.
So das Café am Rande der Welt.
Ach doch,
und
ja.
So weiter.
Ah,
der hatte die ganze Bücherreihe, also das Café am Rande der Welt, das Wiedersehen im Café am Rande der Welt, The Big Five for Life, Safari des Lebens. Also seine Bücher sind mega inspirierend einfach. Und gerade auch, wenn du selber auf Reisen bist oder irgendwo am Strand liegst oder im Urlaub, die Bücher gehen einfach so geil rein irgendwie. Also mega inspirierend und ich habe witzigerweise die Bücher auch mal so ein bisschen meiner Mutter gegeben, weil ich finde, ich weiß nicht, man ist halt wirklich so ein bisschen ja in diesem Stereotype Life in Deutschland und ich finde, so manchen fehlt auch so ein bisschen so, ja, das über den Tellerrand hinausgucken. Also jetzt nicht, dass es bei meiner Mutter unbedingt so ist, aber sie liest halt auch extrem gerne. Und dann habe ich ihr die Bücher so gegeben und sie hat gemeint, boah, die sind ja total schön und irgendwie erinnern die mich auch so ein bisschen an dich und so. Und ja, also es ist echt mal so ein komplett eine andere, eine andere Art von Büchern.
Hast du eigentlich deine Eltern da so ein bisschen inspiriert? Also, dass sie dann jetzt auch schon eine Reise mal gemacht haben, die sie normalerweise noch nicht...
Ja, also die sind beide schon auch immer sehr reiselustig gewesen. Auch als wir noch kleine Kinder waren und so, waren wir auch immer jedes Jahr mindestens einmal im Urlaub. Aber meine Mutter zum Beispiel, die macht auch schon ziemlich viele Fernreisen auch, klar. Mein Papa ist da eher so, och, so Gran Canaria und Ägypten reicht. Aber meine Mutter, die war wirklich schon so Südafrika und so weiter. Also die macht immer die ganz weiten Reisen dann mit ihrem Partner. Ja.
Cool.
Cool.
Dann, also vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Dass es geklappt hat.
Voll.
Und alles, was ihr braucht an Infos, auch Bücher und so weiter, werdet ihr alles unten finden.
Ja. Es gibt so viel zu erzählen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich 5 Stunden am Stück irgendwie erzählen. Weil irgendwie, es macht auch immer Spaß, mit dir zu reden.
Ja, schon.
Dann kommt man selber wieder auf neue Ideen. Und wenn ich mir wahrscheinlich das Interview dann im Nachhinein anhöre, dann ist es so, oh, das hättest du ja auch noch sagen können und das hättest du noch sagen können. Also es könnte jetzt
nicht, ihr könnt euch ja gehen. Und ihr könnt euch ja beim nächsten DNX-Camp einfach mal anmelden oder dann mit nach Uganda fliegen
gerne.
Oder Steffi einfach mal irgendwie schreiben.
Ja.
Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr unten auch den Podcast bewertet, entweder jetzt in iTunes oder auch auf YouTube.
Ja.
Und ansonsten, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, eure Erfahrungen teilen, da freuen wir uns riesig drauf. In diesem Sinne, Dankeschön.
Danke dir.
Euch alles Gute da draußen und lasst eure Herzen brennen.
Schön, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Wenn du das Thema vertiefen möchtest oder dich mit anderen auch austauschen willst, dann kannst du das gerne in den Kommentarbereichen von Instagram, Facebook, YouTube, Spotify und auch iTunes. Außerdem, wenn du eine besondere Reise für dein Frauenherz buchen möchtest, zum Beispiel auch deine beste Freundin mitnehmen willst, dann kannst du dich informieren unter www.dasherzeinerfrau.de. Dort findest du auch alle anderen Podcast-Folgen. Wenn du auf dem neuesten Stand bleiben willst, wissen willst, was ich noch für Projekte habe, beziehungsweise was alles hinter dem Herz einer Frau steht, dann melde dich gerne über den Newsletter an oder kannst mir auch direkt schreiben, da freue ich mich. Bis zum nächsten Mal und denk daran, lass dein Herz brennen.